Herzlich willkommen zum Ohrenbrot-Podcast. Eine neue Folge nach einer fast schon kleinen Herbstpause. Und heute bin ich wieder nicht alleine. Ich bin hier zusammen mit der lieben Milena. Hallo, Milena.
Ja, hallo, Wolfgang.
Wie geht es dir?
Ach, mit der Frage habe ich jetzt gar nicht gerechnet. mir geht's gut, doch, danke. Also wir sind mit dem Laden jetzt so weit, dass wir nächste Woche umziehen.
Hey.
In die Backstube endlich. Und bin auf der Suche nach einem Nachmieter für meinen Laden. Und da freue ich mich sehr drauf, dass das jetzt zusammenwächst und wir da nochmal einen neuen Schritt gehen und wieder viele Pläne. Wir werden übernächste Woche auf dem Markt mal stehen und gucken, ob das funktioniert. Und
bei euch in Brühl dann direkt?
Nee, nicht in Brühl, in Köln.
Wo denn?
Auf dem Rudolfplatz.
Oh, mittendrin statt nur dabei.
Mittendrin, genau.
Genau.
Dann, das ist Mittwoch. Mittwoch ist um 11 auf der Ökomarkt. Das ist ja so ein Biomarkt, ne? Ökomarkt ist organisiert von einer Organisation, die halt viele in Köln und Bonn Märkte dann haben, wo nur Bio vertreten ist. Und da passen wir ganz gut hin. Da sitzt zwar DLS schon, aber ich sehe mich nicht in Konkurrenz zu DLS, weil das halt auch ein Großindustriebäcker ist letztendlich, ne?
Und ist das dann eine einmalige Sache oder wirst du dann regelmäßig da sein?
Ich probiere das jetzt erstmal aus und gucke, was passiert, ob wir uns damit gut fühlen. Aber der Plan ist eigentlich schon, das zu machen, weil es dann besser ist, als nochmal eine Filiale aufzumachen. Wir müssen halt schon gucken, dass wir jetzt ein bisschen den Umsatz auch mal nach oben treiben noch, um eben auch in Personal mehr Vertretungsmöglichkeiten zu haben, mehr Personal einsetzen können. Und da finde ich, Markt ist eigentlich eine nette Sache, glaube ich. Und gerade so Köln-Rudolfplatz kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. In Rodenkirchen wollen wir uns einmal hinstellen. Und in Bonn gibt es so einen kleinen Bauernmarkt in der Altstadt, der auch erst um 3:30 aufmacht. Das ist natürlich für uns super als Tagbäcker, dass wir dann entspannt einfach abbacken können und dann um 3:30 dann da auf dem Markt stehen. Also so, wir haben viele Pläne. Bistro ist immer noch. Nächstes Jahr wird es Kurse geben und bauen wir gerade so ein bisschen drauf auf.
Ist was los beim Rotbäckchen? Das heißt, wenn du jetzt sagst, du ziehst mit dem Ladenlokal dann um in die Räumlichkeiten, wo auch jetzt schon die Backstube drin ist, gibt es jetzt auch schon dann tatsächlich ein fertiges Konzept vorne für diesen Verkaufsbistro, wie auch immer, Bereich? Beim letzten Mal war das ja noch so total offen irgendwie, wie das ausgehen wird.
Ja, also den Bistro-Bereich gibt es noch nicht. Den werde ich auch jetzt erstmal noch nicht aufbauen, sondern der Verkauf kommt jetzt nur nach vorne und im mittleren. Also es ist quasi so in drei Bereiche geteilt. Also Treppenstufen hoch, da ist die Backstube hinten. Im vorderen Bereich ist das Ladenlokal jetzt erstmal. Und in die Mitte möchte ich erstmal so ein paar Stühle hinstellen und vielleicht für die Kurse dann, je nachdem. Und noch immer gucken, was ich für ein Konzept da fahre mit dem Bistro. Das ist noch, da stehe ich noch so ein bisschen im Leeren, weil ich nicht möchte jetzt nochmal extra Personal einstellen und dann weißt du nicht, wie es funktioniert. Also da fehlt mir noch so eine richtige Konzeptidee, aber würde ich schon irgendwie gerne umsetzen, Schritt für Schritt später.
Ja, natürlich, wie immer. Super, dann erstmal viel Erfolg beim Umzug, dass alles klappt, dass alles heile bleibt, was man so mitnimmt. Dann vor allem viel Erfolg beim Auftakt auf dem Markt in Köln. Ich bin gespannt, was du berichtest. Ich vermute mal, es gibt dann auch einiges an Fotos bei Social Media. Das wirst du ja mit Sicherheit begleiten.
Das sollte ich tun, ja.
Ja, genau. Und beim nächsten Mal bin ich gespannt, was du berichtest und erzählst dann, wie das da so war und ob sich eure Erwartungen dann erfüllt haben.
Ja. Und wie geht's dir, Wolfgang?
Ja, an sich ganz gut. Es wird wieder mehr gebacken zu Hause, weil einfach wieder so ein bisschen mehr Alltag auch da ist. Und in der Tat habe ich mich dementsprechend auch letztens noch mal ein bisschen mit einem Thema beschäftigt, was ich so nie so richtig bewusst beachtet habe, ehrlich gesagt. Es war zwar immer mal da, wenn es das Rezept das wollte oder so, aber ich habe nie bewusst irgendwie damit so mal auch experimentiert oder mal drauf geachtet oder mich damit weiter auseinandergesetzt. Und das ist das Thema auch dann der heutigen Sendung, nämlich dann alles, was man noch irgendwie an Vorteigen außerhalb von Sauerteig machen kann. Das ist das Thema Nullteige, wie die so schön heißen. Da will ich mit dir heute auch gerne mal drüber sprechen. Also Quellstücke, Brühstücke und Kochstücke. Mhm. Und das ist so ein Thema, wo ich mich tatsächlich ja, so ein bisschen mit beschäftigt haben, beziehungsweise mir einfach aufgefallen ist, ja, was kann man eigentlich damit Sinnvolles machen und wie kann ich das in die Dinge, die ich sowieso schon mache, vielleicht nochmal bewusster integrieren, um vielleicht bessere Ergebnisse zu erzielen. Ja, da würde ich gerne heute mit dir mal drüber sprechen.
Hast du denn da selber Rezepte rausgesucht und wo das schon vorhanden war? Oder hast du gesagt, ich habe jetzt hier irgendwie, was weiß ich, Altbrot und pack das mal da rein? Oder
ja, ich habe ja die Brötchen, die ich zum Beispiel mache und daraus aus dem Teig mache ich ja auch gerne normales Brot, weil das hier gerne gegessen wird. Also dieses Stammrezept sind ja diese Dinkelhinkel damals vom Lutz Geißler, das so ein bisschen abgewandelt oder ein bisschen optimiert das Rezept inzwischen. Und da kam aber nie ein solcher Nullteig rein, weil die Idee damals bei ihm war, es kommt zwar Altbrot mit in den Teig rein, aber das Ding läuft relativ lange über Nacht eigentlich normalerweise. Das ist dann, du schmeißt alles rein, hast du morgens einen Teig, stichst die Brötchen ab und schmeißt sie in den Ofen, fertig. Das war so die Grundidee damals. Und dementsprechend ist es natürlich so, wenn man das so macht, glaube ich, dann funktioniert das auch mit Altbrot an der Stelle, weil dann relativ viel Flüssigkeit im Teig ist, der da aufgenommen werden kann. Oder das da aufgenommen, das, nee, die Flüssigkeit, die aufgenommen werden soll. Und ich habe dann aber, wenn ich zum Beispiel, also ich mache die Brötchen anders. Also bei mir werden die dann letztendlich klassisch geformt, also erst rund geschliffen, länglich geschlagen und so weiter. Und dann mache ich das auch mit dem höheren Hefeanteil, nicht so über Nacht, sondern eher so, dass ich das dann in der Stückgare und Stockgare kürzer führe. Also ich habe dann zum Beispiel einen Poolisch vorher gemacht und damit dann den Hauptteig angesetzt. Und dann war immer die Frage, oh, jetzt kommt das Altbrot relativ spät rein in den Hauptteig nur. Reicht das dann? Und hatte dann manchmal so das Gefühl, wenn es sehr fein zerschreddert war, dann geht das. Wenn das aber gröber ist, dann hast du teilweise wirklich so Stückchen hinterher noch mit dem Teig gehabt. Und so bin ich dann nochmal auf diesen Gedanken gekommen, wie kann ich das vielleicht verbessern. Also wie kann ich eine kürzere Stock- und Stückgare haben, um die klassischen Brötchen besser im Griff zu haben, insbesondere weil das ja ein Dinkelteig ist, der ja irgendwann, der dir irgendwann auseinanderfliegt im Sinne der Stabilität und dann hast du nur noch eher so Fladen und keine richtigen Brötchen mehr. Also um diesen Prozess zu optimieren, habe ich dann überlegt, wie gehe ich jetzt mit dem Altbrot um, weil das schon irgendwie mit da reingehört. Und so bin ich dann auf das ganze Thema überhaupt nochmal gekommen, zu sagen, okay, ein Kochstück packe ich jetzt nicht rein, auch weil es Dinkel ist. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber was mache ich mit dem Altbrot? Und dann kam ich nochmal auf das ganze Thema und so ging das eigentlich los. Und dann, würde ich sagen, gehen wir mal Stück für Stück in das Thema rein und schauen erstmal, was man da so machen kann, bevor wir jetzt so hin und her springen.
Ja, du hast ja einen Aufbau überlegt wahrscheinlich, ne?
Ja, zumindest mal so eine gewisse Fragereihenfolge. Also ich würde erstmal gucken, diese ganzen Begrifflichkeiten, Quell, Brüh und Kochstücke, das sind ja grundsätzlich auch wirklich drei verschiedene Dinge, gehören aber alle zu einer Gruppe, die man zusammenfasst als sogenannte Nullteige. Und ich finde diesen Begriff Nullteige irgendwie schräg, der klingt so komisch. Aber da steckt ja eine Idee hinter. Was bedeutet denn dieses Null im Teig? Es ist ja nicht, dass da nichts drin ist, sondern da ist ja schon was drin. Aber eine Null, wofür steht die Null?
Also ich denke mal, eine Null, also die Null heißt, es ist ja kein Triebmittel, es ist in der Regel kein Mehlanteil, der, ja doch, im Kochstück schon, den du reinmachst, aber es ist etwas, was auch, sage ich mal, draußen bleiben könnte, theoretisch. Also du musst es nicht reinmachen. Es hat natürlich Auswirkungen auf den Teig, gerade auch wenn du zum Beispiel Saaten reinpackst oder so, dann ist es ja, verändert das Brot schon kräftig in eine Richtung, aber es macht mit dem Brot so im Trieb jetzt nichts. Oder ich glaube, man rechnet es sogar auch zum Teil, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, eine TA auszurechnen. Kannst du dann auch rausnehmen, wenn du eine TA ausrechnest, nimmst du auch diesen Nullteig aus dieser Berechnung dann raus, um deine TA zu berechnen. Also da gibt es natürlich auch mehrere Wege, wie man die TA berechnet. Aber so, ne, das ist, es ist kein Triebmittel, es ist, hat nichts mit dem Hauptteig so, dem Mehlanteil zu tun. So würde ich es jetzt interpretieren.
Genau, ich finde das nämlich ganz, ich fand das auch ganz spannend. Ich habe noch ein bisschen in der Literatur gewälzt auch und ja, die reden zwar alle von den Nullteigen, aber so richtig habe ich jetzt zumindest auf die Schnelle keine exakte Erklärung von ihm. Aus dem Kontext heraus, glaube ich, geht es tatsächlich darum, es hat keinerlei Triebmittel, also dementsprechend keine enzymatische Wirkung in dem Moment. Da passiert einfach erstmal nichts, außer man lässt es zu lange stehen draußen, dann fängt das natürlich
das fängt
irgendwann
an. Ne?
Genau, aber da gibt es ja auch noch ein paar Tricks, kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, wie man das dann dem Einhalt gebieten kann sozusagen. Aber erstmal ist klar, also diese drei Gruppen, also ein Quell, ein Brühe und ein Kochstück, gehört zu dieser Gruppe der Nullteige, hingegen dann alles, was Sauerteige und sowas ist und Polisch, Bieger, Pipapo, dann eben auch Vorteige sind, aber eben keine Nullteige, sondern dann, ja, keine Ahnung, wie man die gruppiert.
Ich glaube, ich würde sogar diese Nullteige, also Quellstück, würde ich gar nicht als Vorteig bezeichnen, weil es im Sinne eigentlich ja kein Teig richtig ist, ne?
Ja, das ist, ich glaube, also, da ist, ich weiß gar nicht, ob es da wirklich eine Einigkeit gibt. Also ich hatte, mir sind alle Begriffe begegnet, also ob das Vorstufen, Vorteige oder, also.
Es geht bestimmt auch durcheinander immer wieder, ne? Genau. Jeder macht das dann irgendwie anders und wahrscheinlich gibt es da keine, also ich kenne zumindest keine offizielle Definition dazu.
Okay, also aber auf jeden Fall können wir uns einigen, das sind jetzt erstmal alles Teige ohne Triebmittel, das ist klar, und daher die Null, in der gehen wir von aus, dass das erstmal passt. Okay, jetzt ist ja die Frage, fangen wir mal an beim Quellstück, um die jetzt mal einzeln durchzugehen, diese drei Kandidaten. Ein Quellstück, was ist das eigentlich und wozu kann ich das einsetzen?
Gibt es ja auch viele Varianten. Ein Quellstück, üblicherweise macht man aus Saaten ein Quellstück. Man verquellt die Saaten oder Nüsse mit Wasser, mit kaltem Wasser, damit die Saaten dann das Wasser schon aufnehmen und dann dem Teig eben das Wasser nicht entziehen, wenn die trocken in den Teig kommen. Also so, das ist so das klassische Quellstück, würde ich mal sagen, das ich so kenne. Dann kann man natürlich auch Altbrot als Quellstück machen mit kaltem Wasser, einfach am besten schon fein gesiebtes Paniermehl, also wirklich Mehl aus dem Brot machen, trocknen, ne, und dann ganz fein machen. Dann kannst du daraus ein Quellstück machen. Das sind so die zwei Sachen, die ich jetzt am häufigsten kenne.
Und das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte so ein Quellstück haben, also angenommen, ich habe jetzt, und das war ja damals auch das Thema, was ich hatte, ich habe jetzt einen Teig vom Rezept her, da ist eine gewisse Menge Mehl drin, eine gewisse Menge Wasser ja auch drin, erstmal im Grundrezept, ja, ohne dieses Quellstück, sagen wir mal. Und jetzt möchte ich aber, ich entscheide mich, ich möchte jetzt noch irgendwie in Anführungsstrichen eine Handvoll Leinsamen geschrotet da reinpacken. So, jetzt will ich so ein Quellstück machen, weil ich möchte nicht, dass mir die Leinsamen, Saaten, Schrotkörner da alles trocken machen. Wie mache ich jetzt das Quellstück und wie gehe ich dann mit dem Wasser an der Stelle um? Es ist ja kaltes Wasser, was ich hinzufüge, also quasi genauso kalt wie hinterher auch im Teig, ja, ganz normal. Wie gehe ich da jetzt ran?
Also zum einen ist es natürlich die Frage, wie viel Wasser nimmt denn überhaupt eine Leinsaat auf? Man möchte ja am Schluss nicht, dass das in Wasser schwimmt. Du willst das Wasser ja nicht wegschütten, weil im schlimmsten Fall gehen dann ja auch Aromen verloren, die im Wasser dann vielleicht noch mit drin sind, sondern du möchtest, dass im Idealfall die Leinsaat, das komplette Wasser, was sie aufnehmen können, auch aufgenommen wird. So, dann musst du halt wissen, wie viel nimmt denn jetzt überhaupt so ein Leinsamen auf. Das kann man googeln. Also man kann recherchieren. Es gibt, können wir vielleicht mal verlinken, es gibt von Backen mit Freunden einen Quellrechner, wo man dann auch sagt, ich habe mehrere Saaten. Ich habe hier Nüsse, ich habe Haferflocken, ich habe dies und das und das. Gibst dann alles ein und am Schluss wird dir ausgespuckt, wie viel Wasser du reingeben musst. Das hat mir immer total gut geholfen. Ich habe dann einfach eingetragen, wenn ich Bock hatte, worauf ich Bock hatte. Und dann habe ich das eben mit kaltem Wasser verquollen. Man muss auch achten, dass man jetzt das in der Regel nicht reicht, wenn man es jetzt nur eine Stunde stehen lässt. Also ich würde es schon eher so 4, am besten natürlich über Nacht einfach stehen lassen, dass das Wasser dann auch komplett aufgenommen wird. Ich glaube, bei manchen geht es halt schneller aufzunehmen, bei anderen langsamer. Dann muss man halt gucken, zum Beispiel wenn man jetzt Haselnüsse zum Beispiel hat. Haselnüsse nehmen grundsätzlich eigentlich nicht viel Wasser auf. Wenn die Schalen haben, nehmen die mehr Wasser auf, als wenn die keine Schalen mehr haben, weil die Schale halt von den Haselnüssen das Wasser noch mal mehr verquillt als ohne. So im Detail wird das auch in dem Quellrechner auf Back mit Freunden jetzt nicht aufgedröselt, aber das ist schon ziemlich detailliert da drin. Und letztendlich kannst du ja auch dann, wenn da noch ein bisschen Wasser unten steht, dann schüttest du es halt noch mit rein. Ne? Aber es sollte halt nicht bedeckt sein mit Wasser, so, also dass du sagst, ich schütte das dann einfach ab. Das sollte man eigentlich vermeiden.
Ansonsten, wenn es zu viel ist, mit dem Sieb auffangen und dann hinterher vom Schüttwasser einfach dann genau, abziehen sozusagen.
Genau, ja. Das ist auch eine Idee. Genau, das kann man dann machen, dass man das erstmal abschüttet. Und das, klar, das kannst du immer machen. Ne? Du kannst das dann immer auch komplett übergießen mit dem Wasser.
Okay, so, also, wenn ich jetzt aber, und das ist für mich dann immer so ein bisschen am Anfang dieses Rätsel gewesen, dadurch, dass die Saaten ja Wasser aufnehmen und in sich binden, habe ich ja jetzt ja mehr oder weniger Wasser im Teig. Das heißt also, wie muss ich jetzt, weil die sind ja auch weich und vielleicht geben sie auch im Backprozess wieder ein bisschen Wasser ab. Geben das sie. Heißt, wie gehe ich jetzt dann mit der restlichen Wassermenge aus meinem Grundrezept um?
Also wenn du jetzt einfach ein Rezept veränderst, würde ich da erstmal Wasser zurückhalten.
Wie viel?
Jetzt, ich würde vielleicht die Hälfte von dem, was du ins Quellstück reingemacht hast, einfach zurückhalten.
Also wenn ich jetzt Saaten mit 100 Gramm Wasser, weil der Quellrechner mir gesagt hat, pack da jetzt mal 100 Gramm Wasser rein, erstmal würdest du 50 Gramm Wasser vom normalen Schüttwasser erstmal wegnehmen.
Richtig, genau. Okay. Dann würde ich erstmal den Teig kneten und gucken, wie fest der dann ist. Das Quellstück gibst du ja in der Regel sowieso erstmal, ganz zum Schluss, wenn der Teig fertig geknetet ist, rein. Ne? Also erstmal knetest du den Teig aus, denn das, was im Quellstück drin ist, die Saaten, die stören dann den Glutengerüstaufbau. Das kommt erst ganz zum Schluss rein. Ich mache das meistens so, dass ich tatsächlich eine Autolyse mache, um auch erstmal die Festigkeit des Teigs zu prüfen. Der quillt dann schon 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und dann fange ich nochmal an zu kneten. Dann braucht der ja auch nicht mehr so lange. Ne? Deswegen arbeite ich eigentlich gerne mit Autolysen. Und wenn der ausgeknetet ist, dann gebe ich das Quellstück rein. Also wenn der Teig sollte schon fester sein. Also jetzt nicht, dass du sagst, oh, ich mache einen schönen TA 180 oder sowas schon und dann kommt noch das Quellstück drauf, das wäre zu viel. Also das muss man halt beachten, dass ein Quellstück einfach auch Wasser im Knetprozess noch mit abgibt. Ne? Mhm. Also der Teig wird definitiv weicher dadurch. Und genau, würde ich dann einfach am Schluss dann mit dazugeben. Und wenn man dann noch merkt, der ist immer noch zu fest, dann kann man ja vorsichtig noch diese 50 Gramm Wasser nach und nach mit drunter geben. Aber da wäre ich immer vorsichtig.
Okay, jetzt hast du gerade noch mal einen wichtigen Hinweis gegeben bei Saaten, dass man eben das Quellstück dann erst zum Schluss reingeben soll, damit sie das Glutengerüst durch den Knetprozess nicht direkt wieder zerstören, was ja gerade mühsam aufgebaut wird. Gilt das dann auch für Altbrot, weil das ja eher mehlig ist? Oder würdest du sagen, das kann er nicht direkt mit rein, das ist wurscht?
Das kann man, weil, also ich gebe Altbrot am liebsten in den Roggen rein. Es ist ja eh Anführungszeichen egal. Ne? Also da mischt es ja eh mehr oder weniger. In der Autolyse würde ich es tatsächlich nicht reingeben. Zumal im Altbrot ja auch schon Salz mit drin ist und das dann auch wieder so ein bisschen den Aufbau stören könnte, beziehungsweise dieses Straffen, was man ja mit der verspäteten Salzzugabe hat, wird dann auch so ein bisschen irritiert. Also ich würde auch, wenn ich jetzt einen Weizen oder einen Dinkelteig hätte, auch dieses Quellstück erst später zugeben. Es sei denn, der Teig ist so fest, dass du den gar nicht kneten könntest ohne das Quellstück. Das kann ja auch passieren. Es kann ja sein, dass du einen Teig hast, der per se einfach eine niedrige TA hat und dann funktioniert das natürlich dann in dem Fall dann nicht mehr. Also es
klar,
ist immer
so, den hinterher nicht da rein.
So,
ne?
Ja. Genau, also kommt auch immer aufs Rezept an. Kann man jetzt gar nicht pauschal beantworten, würde ich sagen.
Dann wäre die Frage noch, kann ich ein Quellstück dann grundsätzlich in jeden Teig reinpacken, wenn ich da Lust zu habe? Oder würdest du sagen, es gibt Teige, da hat ein Quellstück eben, egal ob es jetzt Altbrot ist oder ob es jetzt Saaten sind, eigentlich nichts drin verloren, das funktioniert nicht oder würde dem nicht gut tun?
Nö. Also du kannst jedes Rezept ja so verändern, dass ein Quellstück reinpasst, würde ich sagen. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir in der Backstube haben wir an einem Tag irgendwie ganz viel so ein süßes Brot Natur übrig gehabt. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Brot? Ne, ich will es ja auch nicht wegschmeißen. So. Und dann habe ich das klein gemacht, getrocknet und zu Altbrot gemacht und dann wieder in den Teig gegeben. zu kleinen Teilen natürlich. Du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, ich gebe da mal 30% Altbrot mit rein. Ne? Das muss ja dann immer sinnvoll in kleinen Portionen sein, weil es dann wirklich auch das Glutengerüst stört. Mhm. Genau wie Kochstücke, da kommen wir später wahrscheinlich zu. Aber auch da muss man eben auf die Mengen aufpassen. Also ich würde jetzt bezogen auf die Mehlmenge vielleicht, wenn man ein Rezept hat, wo man schon gut mit fährt, erstmal mit 2-5% Altbrot oder 2-5% Altbrot anfangen und gucken, wie sich das Rezept verhält in dem Fall. Ne? Okay. Aber ich würd auch da mal versuchen, wenn man ein Quellstück macht, das Altbrot möglichst fein gemahlen zu haben, damit das dann auch das meiste Wasser dann eben aufnehmen kann dabei.
Ja. Quellstück, wie lange muss das liegen bleiben, damit es wieder verarbeitbar ist? Also wie lange muss es quellen? Das wäre die Frage.
Ja, es kommt natürlich auch darauf an. So ein Altbrot, das sehr fein gemahlen ist, das ist, glaube ich, in 1-2 Stunden dann schon parat. Bei Saaten würde ich dem tatsächlich noch ein bisschen mehr Zeit geben, weil es, also mindestens 4. Im Hobbybereich ist es ja dann am praktischsten, wenn du das einfach über Nacht stehen lässt, am nächsten Morgen dann mit reinpackst. Also es sollte schon eine ganze Weile stehen. Es kommt, glaube ich, auch auf die Saat an. Wie gesagt, bei Nüssen, die nehmen jetzt nicht mehr viel Wasser mit
auf. Ja, so fettig, ne? Die fetthaltig
genau,
in der Regel.
Genau, dann ist die Schale auch relativ schnell verquollen. Es gibt ja auch so Quellmehl zum Beispiel, ne? Da machst du rein, in 10 Minuten kannst du das benutzen.
Weil es so fein gemahlen ist schon.
Weil es so fein gemahlen und eben, also in so ein Quellmehl funktioniert so, ist wie ein Extrudat, das ist wie so ein Popcorn, also aufgepopptes Getreide oder Mehl oder Grieß aufgepoppt und das saugt natürlich sofort das Wasser auf.
Klar.
Insofern brauchst du da dann auch nicht so lange. Im Idealfall, ich würde es aber einfach über Nacht stehen lassen, da ist man dann auf der sicheren Seite.
Dann aber im Kühlschrank.
Wenn du kein Salz zumachst, ja. Wenn genau, du Salz zumachst, kannst du es auch draußen stehen lassen.
Genau, das wäre das Nächste. Ich glaube, das haben wir jetzt auch gleich bei allen anderen Punkten. Also wenn die Sachen ja, je höher die jetzt gleich die Temperatur sozusagen geht, desto länger genau. Dauert ja dann auch, bis das dann wieder abgekühlt ist. Also das habe ich gelesen. Machst du das auch so, dass du sagst, ich packe vom Hauptrezept direkt das Salz schon mit rein? Klammer auf, dann kann ich es auch da nicht mehr vergessen, Klammer zu.
Und, wenn man es dann da drin nicht vergisst, ja.
Ja, und aber ja. Dafür kann ich es dann auch einfach stehen lassen und es passiert erstmal nichts.
Genau, also natürlich ist Salz jetzt auch nicht ein Konservierungsmittel in der Dosierung, was es ins Brot dann reingibt, dass du sagen kannst, ich kann das jetzt 3 Tage stehen lassen, so draußen bei Zimmertemperatur. Also wir haben mal ein Kochstück gemacht. Wir machen das immer am Samstag, das Kochstück, für Montag. Ein Kochstück für ein Brot. Und dann ist das mal passiert. Normalerweise stellen wir das dann auch in die Kühlung. Da ist Salz mit drin. Und dann ist es passiert, dass es vergessen wurde. Aber nur so 36 Stunden. Und das hat angefangen schon fies zu müffeln. Also das mussten wir wegschmeißen.
Also ihr habt nicht vergessen, die Kühlung zu stellen, ihr habt vergessen, das Salz,
Salz war drin.
Aber
Salz
nicht in die Kühlung gestellt.
Wir haben es dann nicht in die Kühlung gestellt, aber ne, also so über diesen Zeitraum, natürlich war es auch viel Kochstück, das waren, was weiß ich, so 8 Kilo oder so.
Ja,
dann dauert es natürlich auch lange, bis es dann runterkühlt, also auf Zimmertemperatur runterkühlt. Insofern finden dann natürlich solche Gärungsprozesse dann nochmal schneller statt.
Klar.
Aber grundsätzlich ist ein Salz hemmt eben die Schimmelbildung, also genau wie Zucker auch diesen Effekt hat in höheren Konzentrationen, konserviert es das schon eher. Und wenn es kleine Mengen sind, jetzt dann würde ich auch sagen, dann kühlt das ja auch schnell bei Raumtemperatur dann runter. Dann würde ich das bedenkenlos, könnte man das über Nacht dann stehen lassen, am nächsten Tag verwenden draußen bei Raumtemperatur. Vor allem, wenn es ein Kochstück ist, kannst du es ja auch nicht sofort im Kühlschrank stellen.
Genau, das ist ja der Punkt.
Ist ja auch so, ja.
Also genau. Ich mache es im Winter also, schon mal so, dann stelle ich es nochmal, solange ich abends noch eine halbe Stunde Fernsehen gucke und nochmal ein Stückchen auf eine halbe Stunde, dreiviertel auf die Terrasse, dann ist es meistens kalt, weil es dann kalt genug draußen ist, aber im Sommer geht das auch nicht.
Nee, genau. Ja, im Sommer sind es dann auch vielleicht 2-3 Grad weniger, aber gut, also du kannst es natürlich draußen stehen lassen, dann bei 10, 12, 15 Grad ist dann auch immer noch kühler und auch da wird nichts passieren. Über 24 Stunden, würde ich sagen, kann man das locker dann auch draußen stehen lassen, mit Salz.
Ja, muss man dann nur gut abdecken und verschließen, damit dann keine Tiere da dran gehen. Ne?
Genau, das sowieso, ja.
Ja, das wäre nochmal der heiße Tipp am Rand.
Genau.
Okay, alles klar. Ich glaube, dann haben wir das Quellstück erstmal durch. Also zusammengefasst, ein Quellstück kann ich grundsätzlich zu jedem Rezept quasi hinzufügen, wenn ich das möchte, wenn ich da eben irgendwas reinpacken möchte, wie Saaten oder Altbrot. Für das Altbrot, habe ich mal gelernt, beim Quellstück doppelte Wassermenge. Würdest du da mitgehen?
Beim Quellstück, ja.
Bei Altbrot jetzt. Und für diese ganzen Saaten sagst du, gibt es den Quellrechner, den verlinken wir nochmal, um sich da ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen besser als jetzt so mit pauschalen Mengen ranzugehen. Und dann so ein, zwei Stunden das Altbrot bei den Nüssen, je nachdem, kommt drauf an, oder Saaten. Ich denke auch Saaten, die brauchen wahrscheinlich was länger. Ne? Da muss man dann im Quellrechner wahrscheinlich auch mal gucken. Sagt ihr das auch, wie lange die brauchen?
Ich glaube, die Zeiten stehen da nicht. Nee.
Ah, schade, okay. Aber wahrscheinlich tendenziell ein bisschen mehr, weil das dann müsste es da, je nachdem, wie grob oder fein die halt sind. Also je gröber, desto länger, kann man sagen. Ne?
Ja, genau.
Okay.
Würde ich auch sagen.
Okay, und dann eben halt erstmal die Hälfte der Menge des Wassers, die ich zu dem Quellstück hinzugefügt habe, vom Hauptteig erstmal weglassen, gucken, wie es sich entwickelt, gegebenenfalls Autolyse, dann zusammen und dann schauen. Oder wichtig ist halt eben dann bei Saaten das Quellstück zum Schluss hinzuzugeben, um das Glutengerüst beim Kneten nicht zu beschädigen. Gut.
Korrekt.
Super, dann gehen wir mal eins bis zwei Treppchen höher sozusagen, nämlich in Richtung der Brüh- und Kochstücke, wo ich sagen muss, da dachte ich anfangs, da reden wir jetzt von ungefähr von vor 10 Jahren drüber anfangs. Das wäre dasselbe, weil irgendwie heiß. So. Ja, für mich ist Verbrühen und Verkochen jetzt nicht so weit auseinander, aber das ist ja nicht ganz richtig. Also vielleicht erstmal angefangen, was der Unterschied zwischen einem Brühstück und einem Kochstück grundsätzlich?
Ja, also ganz einfach, beim Brühstück kommt das kochende Wasser direkt drüber, über was auch immer. Beim Kochstück kochst du. Also auf der Herdplatte, ne? Das Mehl zum Beispiel jetzt mit Wasser und Salz oder ohne Salz wird verkocht wie eine Mehlschwitze. Also das ist ein Kochstück.
Okay, das heißt also, ein Brühstück ist quasi einfach nur ein heißes Quellstück.
Genau.
Mit kochendem Wasser.
Mit kochendem Wasser wird das einfach übergossen und nicht nochmal gekocht, sondern einfach Wasser heiß machen auf die Saaten oder auf das Altbrot oder was auch immer dann drauf oder Flocken oder Schrot. Mhm. Kann man ja heiß machen.
Also alte rheinische Weisheit, drüber fertig sozusagen.
Ja, früh immer auch drüber fertig abdecken, abkühlen.
Haben wir schon mal vorbereitet. So,
ja.
Okay, das heißt, das eine wird, das heißt, das eigentlich ist dann das Brühstück vom Verfahren her näher am Quellstück.
Ja.
Aber temperaturmäßig eher am Kochstück.
Ja, genau, so ein Zwischending. Ne? Ich habe keinen Bock, das jetzt zu kochen, dann mache ich einfach heißes Wasser drüber und bin fertig.
Gut, aber der Punkt ist ja der, also erstmal, wenn ich jetzt sage, okay, das, was ich mit einem Quellstück machen kann, kann ich tendenziell auch mit einem Brühstück machen. Oder anders gesagt, das, was ich beim Quellstück mit kaltem Wasser mache, könnte ich auch immer mit dem kochenden Wasser machen.
Ja.
Aber warum gibt es dann beides? Also was ist denn aber dann der Unterschied oder was habe ich dann für, habe ich unterschiedliche Effekte hinterher dadurch?
Ja, also grundsätzlich, wenn du kochendes Wasser drüber gibst, nehmen Saaten, Altbrot und so, nehmen dann mehr Wasser auf als bei kaltem Wasser. Also
okay.
Ich weiß ja, in der Küche jetzt müsste ich jetzt überlegen, was man da, wie man das vergleichen kann, wenn du jetzt. Naja, es emulgiert, es entstehen ja mit kochendem Wasser nochmal andere Prozesse, als wenn du jetzt nur ein kaltes Wasser drüber gibst. Also ich weiß, beim Kochstück, beim Altbrot müsste man jetzt schon mehr Wasser zugeben beim Brühstück, als wenn du ein Quellstück draus machst. Das heißt, per se nimmt das Altbrot dann mehr Wasser auf, wenn du es als Brühstück ansetzt.
Okay. Die Frage ist ja, die ich mir dann, also ich würde mal sagen, bei sowas wie Schrot, also alles, was roh reinkommt, im Sinne von, das hat vorher noch keinen anderen Temperaturzustand mal kennengelernt, ja, ist es ja irgendwie aufgrund der Eiweiße, die da vielleicht sich anders verhalten, irgendwie nachvollziehbar, dass bei einem heißen Wasser was anderes passiert als bei kaltem Wasser.
Genau.
Aber Altbrot war ja schon mal heiß. Also da frage ich mich, was passiert denn da nochmal, damit dann nochmal bei heißem Wasser ein anderer Effekt entsteht. Das,
ein anderer Effekt ist es ja nicht. Es ist ja einfach die...
Naja, wenn mehr Wasser aufgenommen wird, ja schon.
Ja, gut. Ja. Also vielleicht ist es so, dass, ich kann es jetzt auch nicht erklären, ehrlich gesagt, aber es ist einfach so, dass wenn du ein heißes Wasser über ein Altbrot gibst, es einfach mehr aufnimmt. Ich meine, wenn du es, je nachdem wie fein du es malst, vielleicht ist die Wasseraufnahme dann auch schneller, dass dann, wenn es jetzt gröber ist, dann beim kochenden Wasser das noch mehr zersetzt quasi. Also wenn es jetzt vielleicht auch im Kleinen, kann man sich auch im mikroskopischen Bereich vorstellen, dass das dann eher zerfällt, wenn du heißes Wasser drüber gibst.
Ja, okay, klar.
Also kann man sich ja, wenn du so ein, ich weiß nicht, wenn du Frikadellen machst, ne, dann tust du ja auch meistens Brötchen rein. Wenn du da heißes Wasser drauf gibst, dann ist es schneller fertig, verquollen, als wenn, also heiß, machst du ja heiße Milch dann auch schon mal rein und so, ne? Oder dann ist es halt schneller aufgenommen und besser, als wenn du jetzt mit kaltem Wasser arbeitest oder kalter Milch.
Okay. Also ich kann grundsätzlich dasselbe machen, brauche aber mehr Wasser. Das ist schon mal die Botschaft. Das heißt, ich brauche nicht nur mehr Wasser, ich binde dadurch auch mehr Wasser.
Ja, genau.
Das heißt, vom Faktor her, wenn er jetzt auch, wird der Quellrechner das unterscheiden dann zwischen.
Ich glaube, der unterscheidet das, ja. Also ich müsste jetzt selbst nachgucken. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der sagt, machst du ein Brühstück oder machst du ein Quellstück draus und dementsprechend rechnet der die Wassermenge dann auch aus.
Okay. Genau, du guckst schon parallel, währenddessen die nächste Frage sozusagen hinterhergeschmissen. Beim Altbrot haben wir vorhin gesagt, die doppelte Menge Wasser beim Quellstück. Ich habe beim Brühstück irgendwo gelesen, dreifache Menge.
Genau, das kann sogar hingucken. Also ich sehe jetzt gerade, es gibt zwei Rechner. Es gibt einmal den Quellstückrechner und einmal gibt es den Brühstückrechner.
Ah, okay, dann wird es so unterschieden direkt.
Genau, ne, das ist in einem, ist doch in einem drin. Und dann spuckt er dir das direkt aus. Hier Altbrot gemahlen als Brühstück. Als Quellstück sind es, wenn du 100 Gramm Altbrot hast, ist es im Quellstück 200 Gramm.
Doppelte, genau.
Doppelte Menge. Und wenn du das gleiche jetzt im Brühstück machst, dann sind es 300 Gramm Wasser.
Ja, aber richtig geraten.
Korrekt.
Perfekt, alles klar. Gut, so, und dann überbrühe ich das. Ich kipp das Wasser da drauf, verrühre das, lass das stehen, bis es abgekühlt ist, oder?
Bis es abgekühlt ist, genau. Also das ist vielleicht dann ein Nachteil, wenn du sagst, ich möchte es jetzt eigentlich relativ schnell verarbeiten und dann ist es halt heiß. Ne? Und ein heißes Frühstück ist jetzt nicht in jedem Teig förderlich. Oder du sagst, ich möchte das, ich habe jetzt einen Roggenteig und das ist gut, wenn da heißes oder sehr warmes Frühstück mit reinkommt oder ein Quellstück oder verquollenes Altbrot, dann ist es natürlich gut, das heiß zu machen. Dann lässt es halt so auf 50 Grad eine Stunde mal runterkühlen oder wie lange und gibst das dann eben in den Roggenteig, was dann eben nochmal Wärme mit reinbringt, sodass du dann da eine relativ schnelle Gare dann auch erzielen
kannst. Gut, da kann ich dann ja mit kaltem Wasser gegenhalten, so ein bisschen dann, wenn es dann noch zu warm ist oder so.
Wenn es dann noch zu heiß ist, genau, machst du halt so. Da kannst du dann mit den Temperaturen ganz gut spielen. Auch wir machen das so, dass wir Nullteige, sag ich mal, zum Teil draußen stehen haben, zum Teil aber auch in die Kühlung stellen, weil wir dann eben nochmal ein bisschen Kälte mit in den Teig reinbringen oder eben dann draußen stehen lassen und möglichst frisch verarbeiten, dass wir dann eben Wärme reinbringen.
Okay, gut, das heißt also im Prinzip Brühstück genau wie beim Kochstück, es macht dasselbe, es ist nur durch die höhere Temperatur, nimmt es mehr Wasser auf, dementsprechend muss mehr rein, ist aber auch mehr gebunden. Würdest du dann auch da erstmal die Hälfte wieder wegnehmen vom Hauptteig, wenn man das jetzt experimentell in ein Bestandsrezept einarbeitet?
Die Hälfte wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Ich würde dann ein Drittel machen oder so.
Okay.
Also die Hälfte, weil es hat ja das auch mehr gebunden an Wasser. Ne? Also ist ja weniger freies Wasser verfügbar, beziehungsweise durch den Knetprozess kommt dann auch weniger, wird weniger in den Teig eingelassen.
Okay. Dann haben wir noch das Kochstück zum Schluss. Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, dass man stellt sich hin und kocht. Was kocht man denn da eigentlich?
Ja, im besten Fall, also in den meisten Fällen ist es doch Mehl. Man verkocht Mehl mit Wasser und macht sowas wie, was wir aus der Küche kennen, Bechamelsoße zum Beispiel. Das ist ja im Grunde das Gleiche. nur mit Mehl und Wasser und da bindest du dann halt noch mal mehr Wasser. Ne? Also Altbrot und kochendes Wasser drüber macht schon viel, aber ist mal 5, glaube ich, wird es gerechnet. Ne? Ich bin da so raus aus diesem Kochgerät. Also ich meine mal 5, also 5-fache Menge. Das heißt, wenn du 20 Gramm Mehl hast, kommen 100 Gramm Wasser drauf. Das wird verquirlt und aufgekocht und dann hast du dein Kochstück, das muss eben abkühlen und dann hast du so ein Pudding. Also du kochst im Grunde so eine Art Pudding, wo dann sehr viel Wasser mit drin gebunden ist und das bringt halt super viel Frischhaltung dann mit in dein Brot rein.
Wenn ich jetzt die 5-fache Menge Wasser in so ein Kochstück reinpacke, wie viel muss ich dann vom Hauptteig wieder wegnehmen? Weil das ist ja schon viel. Und das ist, bleibt ja nicht komplett gebunden.
Du meinst das Wasser?
Drin. Wasser, ja, ja.
Ja, ja, ja. Nee, genau, es bleibt nicht komplett gebunden. Ich rechne dieses Wasser tatsächlich komplett erstmal in die TA ein, also in die Teigausbeute, in die Wassermenge und sage dann, okay, mein Rezept hat jetzt, ich gehe dann auf 175 oder sowas, 175% Hydration, 75% Hydration und mit dem Kochstück zusammen und dann gucke ich halt. Ne, wie viel?
Wo landest du dann ungefähr hinterher realistisch? Also
ja, also bei unseren Teigen sind wir so bei 180, 185 in der Regel. Mhm. Bei den freigeschobenen jetzt.
Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe ein bisschen versucht, das rauszufinden, wie andere damit umgehen. Und die sagen zwar mal alle, okay, ja, das stimmt mit der 5-fachen Menge. Und dann ist immer die Frage, ja, wie viel nehme ich jetzt raus? Und da habe ich bis zumindest bei der Literatur, die mir so im Zugriff jetzt gerade war, spontan nur den Lutz gefunden, der mal irgendwann in einem Buch, welches war das hier? Ach, das Brötchenbackenbuch tatsächlich sogar, sagt, dass tatsächlich 2/3 des dort von dieser, also diese 5-fache Menge, davon 2/3 tatsächlich abgezogen werden müssen. Also, dass tatsächlich nur 1/3 sozusagen on top da reinkommt, der Rest geht quasi wird mit zum Hauptwasser dazu gerechnet, weil da so viel Wasser drin gebunden ist, dass das dann tatsächlich reicht, um im Gesamtteig auch noch zu funktionieren.
Also rechts 1/3 vom.
Also 2/3 wieder raus. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie. 2/3 raus, genau, ja. Das heißt, die 5-fache Menge, das wären ja bei 50 Gramm. 250 Gramm Wasser, die ich in dieses Kochstück reingepackt hätte. Und davon muss ich jetzt 2/3, da keine Ahnung, wie viel das jetzt ist, kann ich jetzt nicht rechnen, von 250. Boah, Hilfe, es fällt mein Buch runter hier, das ist aber gemein. Komm, das rechnen wir jetzt mal gerade aus. 250 mal, das sind ja dann 75%, 2/3, nee, Quatsch, 66, was rechne ich denn hier?
Ja,
165 Gramm weniger Wasser dann.
Ja.
Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend, wo ich mich jetzt auch noch im Kopf verrechnet habe. So. Aber ja, tatsächlich 2/3 wieder raus.
Ja.
Abziehen sozusagen. Das ist dann schon ganz schön viel, ne?
Das ist viel, also ja, ja, das meine ich ja. Also mit dem Kochstück bindest du halt echt maximal Wasser dann, ne? Musst aber trotzdem aufpassen mit der Menge, die du in den Teig reingibst. Denn je mehr Mehl du ins Kochstück packst, desto weniger Gluten ist dann natürlich verfügbar.
Weil er schon kaputt ist in dem Moment.
Weil es schon kaputt ist. Das ist ja, hat ja nichts mehr mit Gluten zu tun, was dann am Kochstück drin ist.
Nur noch das Eiweiß, ne?
Das Eiweiß ist ersetzt. Das Gluten ist ersetzt.
Genau, also die meisten sprechen von, meine Vermutung ist, da hat der eine vom anderen abgeschrieben, keine Ahnung, wer dann irgendwann der Urheber war, 3-5% der Gesamtmehlmenge maximal als Kochstück zu verarbeiten. Würdest du da mitgehen?
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Bist du eher bei den 3 oder eher bei den 5? Ist ja auch schon ein Unterschied.
Eher bei den 3, weil wir auch noch wir haben ja noch mehr Vorstufen. Ne? Und all das, was wir an Vorstufen haben, was in Sauerteig drin ist und so weiter, das ist ja alles dann auch schon mehr oder weniger kaputt. Ne?
Eben, Polisch zum Beispiel, wenn jetzt noch also sowas, ne? Biga
ja,
ist ja.
Ja, genau. Ja, also wir haben unser Dinkelvollkornbrot, das wir machen mit Emma. Da machen wir ein Kochstück mit rein, mit 3% und haben dann aber auch noch obendrauf so um die 18% Sauerteig. Das heißt, wir haben schon 21% in Vorstufen drin. Und da werde ich bei Dinkel gar nicht mehr machen. Also das ist schon eigentlich Maximum. Und dann hast du noch einen weichen Teig und Da fließt er sonst ja komplett.
Das heißt also, um jetzt mal so ein praktisches Beispiel nochmal zu machen, ich habe jetzt meinetwegen einen Dinkelteig in der Hauptsache, ob das jetzt ein Brötchen oder Brot ist, ja völlig egal. Und meinetwegen, ich mache mir da vorher noch einen Bieger oder Pulisch, das ist ja wurscht, da geht es ja nur um die Wassermenge. Aber das, was an Mehl da drin ist, ist eben schon dann zersetzt, ja, weil das dann schon durch ist an der Stelle. Dann würdest du jetzt hier durchaus noch mit 2x3% auch nochmal ein Altbrot und auch nochmal ein Kochstück machen. Da würdest du sagen, nee, da würde ich nur eins von beidem nochmal machen.
Da würde ich nur eins von beiden. Das ist dann zu viel. Es ist also zu viel gebundenes Wasser ist dann auch nicht, das fördert dann nicht ein gutes Volumen. Also es drückt wirklich aufs Volumen. Deswegen auch da ist so die Schneise zwischen, ich bringe so viel Kochstück rein, dass ich einen Vorteil davon habe im Volumen, bis ich habe so viel Kochstück, dass es aufs Volumen drückt. Also da muss man schon auch gucken, auch gerade was du, welches Brot du jetzt produzierst, dass du also lieber weniger Prozent, 3% oder so reinmachst, damit eben das Volumen noch ein gutes ist.
Okay. Gut, ich glaube, das war ein guter Überblick. Aber nochmal zum Schluss dann, um das nochmal abzurunden. Bei einem Kochstück ist es ausschließlich Mehl, oder? Was da verarbeitet wird.
Also wir machen auch ein Kochstück mit Haferflocken.
Okay.
Oder du kochst Körner.
Also im weitesten Sinne Getreide dann. Also ich könnte auch...
Genau.
Also aber nicht Saaten. Das war für mich eigentlich da, wo ich den Unterschied...
Genau. Saaten würde ich nie kochen. Da bringt keinen Vorteil. Im Gegenteil. Also ich glaube, gekochte Saaten, weiß ich nicht, ob die... Habe ich noch nie ausprobiert, ob die dann anders schmecken oder auch sich anders verhalten. Nee, bringt keinen Sinn, weil das bindet dann auch nicht mehr Wasser. Das ist dann auch der Mühe zu viel. Aber so Schrot... Getreide, also ne, wenn du so ein Körner-Kochstück machst, das machst du damit. Oder ja, klassischerweise natürlich viel mit Mehl, hauptsächlich Mehlkochstück. Wir machen es auch mit Haferflocken, dass wir das noch einmal aufkochen. Das bindet dann auch noch mal besser, als es einfach nur zu überbrühen. Ja, das sind so die klassischen Varianten, würde ich sagen.
Dafür würde ich aber beim Brühstück würde ich aber, glaube ich, habe ich Mehl noch nie gesehen. Maximal Schrot und Korn, ja.
Ja, genau, Schrot würde ich machen, Körner.
Genau, Körner. Klar, ein Quellstück mit Mehl gibt es natürlich, das nennt sich dann wiederum Autolyse.
ja, klar, das stimmt, ja.
Ne? Ist eigentlich auch nur ein Quellstück.
Ist eigentlich nur ein Quellstück, ja, wenn man es so sieht, ja, eigentlich schon.
Okay, dann haben wir vorne und hinten jetzt nochmal abgerundet. Okay, alles klar. Prima, ja, super. Vielen Dank für den Austausch und nochmal für die Ausdifferenzierung dieser drei jeweiligen Teige und vor allem auch mit dem Quellrechner als Tipp. Den kannte ich persönlich auch noch nicht. Ah. Den verlinken wir nochmal, da will ich nochmal ein bisschen mit rumspielen und gucken, ob der mir... wie intuitiv ich bisher richtig vielleicht schon gearbeitet habe, da bin ich mal gespannt. Der wird bestimmt
noch einiges. Ich glaube, der Lutz hat auf seiner Seite auch die Prozentzahlen angegeben. Irgendwo habe ich das auch mal gefunden.
Für die unterschiedlichen Saaten.
So viel Prozent nehmen die an Wasser auf.
Genau. Ah, okay.
Für die unterschiedlichen Saaten gibt es bei Lutz auch. Kannst du ja auch noch mal raussuchen. Oder ich kann es raus und dir schicken. Querrechner hattest du jetzt gefunden, ne? Sonst.
Noch nicht, aber ich finde den schon.
Ja, okay, alles genau. Klar. Aber da finde ich es halt praktisch, dass du dir das alles addieren kannst und dass eben die Wassermenge da schon mit verrechnet wird und du einfach ausgespuckt bekommst. So, ja. So viel muss ich da jetzt reinmachen.
Ja, wunderbar.
Ja.
Super. Dann wäre vielleicht nur ganz zum Schluss die Frage, in wie viel Prozent der Backwaren verwendet ihr Quell-, Brüh- oder Kochstücke? Kannst du das so ungefähr sagen? Macht ihr das bei allen, weil es einfach so viele Vorteile bringt? Oder sagt ihr auch, nee, wir machen das bei manchen nicht? Weil?
Lass mal kurz überlegen. Ich glaube, wir haben es quasi in jedem irgendwie mit drin, weil es einfach nochmal einen Pluspunkt für die Frischhaltung gibt. Auch für den Geschmack, wenn du ein Altbrot reingibst, auch für die Verwertung von Altbrot, was wir ab und zu dann doch auch mal übrig haben, wo wir dann das eben nochmal weiter verarbeiten in unseren Broten. Also ich sehe nur viele Vorteile. Natürlich im Pinocchio, im Baguette machen wir es jetzt zum Beispiel nicht rein.
Okay.
Das ist dann wirklich Wasser, Mehl, Salz, Hefe.
Klassisch,
also,
einfach.
Genau, da kommt ein Poolisch zwar mit rein, aber es ist ja, wie wir jetzt wissen, kein Nullteig. Ne? Aber da würde ich jetzt auch nicht sowas reinpacken, weil ich einfach so eine wilde Porung dann auch haben möchte und auch eine helle Porung. Also es soll einfach also vom Aussehen, weißt du, so. Soll jetzt nicht, da ist noch Altbrot mitverwertet, das siehst du ja, wenn du Kruste oder sowas noch mit drin hast oder so.
Klar.
Also klar, gibt es Rezepte, wo wir das nicht machen, aber grundsätzlich so in die normalen Brote haben wir eigentlich sowas immer drin. Ein Kochstück, ein Quellstück. Die Saaten werden ja grundsätzlich verquollen, wenn wir Saatenbrot machen, ist es einfach verquollene Saaten. Ja, es bringt einfach viele Vorteile.
Wunderbar, dann laden wir ein zum Ausprobieren, Nachrechnen, online oder manuell, je nachdem, wie man es möchte. Und ja, ich kann auch nur sagen, es lohnt sich da mal so ein bisschen mit zu beschäftigen und dann auch so ein bisschen das Ganze bewusst einzusetzen, eben für solche Themen, gerade bei Dinkel. Dinkel neigt ja eben zu diesem Trockenbacken, weil es von sich aus das Wasser nicht so aufnimmt und hält, wie das zum Beispiel Weizen typischerweise dann kann. Da lohnt sich das dann tatsächlich und eben bei Altbrot, um es nochmal ein bisschen auch, na, ich würde sagen, mehr zu integrieren in den Teig. Also ich hatte immer das Gefühl vorher, das war eher wie so ein, das ist zwar mit da drin, aber es ist irgendwie nicht Bestandteil des Teiges, weil es nicht so richtig aufgegangen ist. Und seit ich das tatsächlich auch als Brühstück mache mit dem Altbrot, geht es wesentlich eher unter, was so Mundgefühl und so weiter angeht. Also es hat tatsächlich den Vorteil und klar, es bringt auch noch mal ein bisschen mehr Wasser mit rein. Also ein bisschen mehr Feuchtigkeit, die dann sich aber besser hält. Aber dafür mache ich da auch kein Mehlkochstück rein in den Teig. Mache ich auch nicht. Dafür ist ja eben der noch ein Poolisch mit dabei und dann habe ich auch da aufgehört. Genau.
Ja.
Cool, super. Vielen Dank, liebe Milena.
Danke dir.
Und ja, wir hören uns demnächst wieder. Wenn ihr zwischendurch uns schreiben wollt, gerne an post@ohrenbrot.de. Da kommen auch immer mal wieder noch Ideen rein, wie man sich mit Toastbrot total gut im Alltag auseinandersetzen kann. Ich glaube, das wird ein Thema für nächstes Jahr. Ich schiebe das noch ein bisschen vor mir her. Ich prokrastiniere da noch ein bisschen und shoppe immer mal wieder zwischendurch mir und versuche die richtige ultimative Toastbrotkastenform von den Empfehlungen, die ich bekommen habe, mir auszusuchen. Und solange ich da noch nicht mich entscheiden kann, da kann ich das noch schön schieben.
Irgendwann wirst du dran sein, ja.
Ja, kommt, auf jeden Fall.
Gut.
Dann dir viel Erfolg, wie gesagt, beim Umzug einrichten und
danke.
Marktteilnahme. Wir hören uns bald wieder. Mit Sicherheit noch, ich würde mal sagen, wir haben jetzt irgendwas mit Ende Oktober, 2 Folgen in dem Jahr, glaube ich, schaffen wir noch. Ja,
sicher dat.
Dann in diesem Sinne, bis demnächst. Macht's gut. Denkt dran, Krümel sind auch Brot. Tschüss.
Tschüss.